Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal für die freundliche Einladung bedanken. Wenn es nicht sowieso eine Ehre für mich gewesen wäre, hier zu dieser Tagung kommen zu dürfen, dann hätte es einen zweiten Grund dafür gegeben, dass ich sofort die Einladung angenommen habe. Und der Grund sitzt da vorne, das ist Dr. Funk. Ich hatte das unglaubliche Vergnügen, Herrn Dr. Funk nach Oldenburg hinzubekommen und ihn dazu zu bewegen, einen Vortrag zu halten im Rahmen der von mir veranstalteten Ringvorlesung zur Postwachstumsökonomie. Er hat dort sein fulminantes Buch Der entgrenzte Mensch vorgestellt und diese Ringvorlesung, die gibt es schon seit etwa 2008, aber ich werde immer wieder von den Stammkundinnen und Kunden dieser Ringvorlesung darauf angesprochen, wie toll doch dieser Vortrag von Herrn Funk war. Also das Buch, was Sie gerade gesehen haben, Befreiung vom Überfluss, naja gut. Ist ein netter Versuch, aber diejenigen von Ihnen, die das letzte Buch von Herrn Dr. Funk noch nicht gelesen haben, die mögen da bitte zuschlagen. So, Sie haben jetzt von mir erwartet, dass ich Ihnen einen Vortrag darbiete, aber das ist wahrscheinlich ein Missverständnis. Wir hatten einen Warm-up gerade. Es kommt jetzt sozusagen der zweite Teil des Warm-ups. Der besteht darin, dass wir Befreiung vom Überfluss jetzt in ein praktisches Experiment verwandeln. Sie nehmen jetzt bitte alle Ihre Geldbörse, Ihr Smartphone und jeglichen vergoldeten Schmuck, nehmen den hervor und reichen ihn einfach durch. Sie atmen dabei aber ganz entspannt ein und aus, konzentrieren sich nicht auf einen möglichen Wertverlust, sondern wirklich nur auf den Vorgang des Ein- und Ausatmens. Also geben das durch bis zur Mitte, legen das in den Gang und etwa nach einer halben Stunde wird jemand vom Personal, weil die haben in der Küche jetzt gerade nicht so viel zu tun, mit einem Plastikeimer kommen, das Zeug aufsammeln, das wird nachher hier aufgetürmt, durchgezählt und dann schauen wir mal, ob wir den letzten Rekord, den ich damit erzielt habe, vielleicht hier überbieten. Ich fange jetzt schon mal an, weil ich muss ja sehen, dass ich in der Zeit bleibe, okay? Gut. Das Schöne ist, dass ich hier schon vor einem, vor einem Publikum stehe, dass ich ja mit Fragen von Suffizienz, von Nachhaltigkeit und auch Bezügen zur Psychologie so gut auskennt, dass ich jetzt nicht nochmal tief eindringen muss in die Annalen der wachstumskritischen Diskussion oder auch der Nachhaltigkeitsdebatte. Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen mit drei Thesen ins Haus fallen. Zunächst einmal, wer heute noch die Frage stellt, ob eine Wirtschaft ohne Wachstum sinnvoll, machbar, durchführbar oder vereinbar sei mit dem, was wir unter moderner individueller Freiheit verstehen oder ob es nicht eine Alternative dazu gibt, sodass also der Kelch der Reduktion an uns vorbeigehen möge. Eine Alternative nämlich, die darin oftmals gesehen wird, dass wir es mittels technischen Fortschritt vollbringen könnten, unser ohne Wachstum nicht zu stabilisierendes Konsummodell zu entkoppeln von ökologischen Schäden, zu dematerialisieren, zu ökologisieren. Wer diese Frage stellt, begibt sich mitten in eine Gespensterdebatte, so als hätten wir tatsächlich noch die Wahl. Die Wahl, die wir noch haben, besteht letzten Endes nur zwischen den Alternativen, eine Wirtschaft ohne Wachstum schicksalhaft in Form eines Desasters zu erleben, wie etwa in Griechenland oder genau dann auch in Deutschland, wenn die nächsten Finanz- oder Energiekrisen über uns hereinbrechen. Oder, das wäre eine andere Alternative, von der heute die Rede sein soll, diese Alternative nämlich besteht darin, dass wir proaktiv und vorsorglich schon jetzt jene strukturellen Veränderungen beginnen, jene postwachstumstauglichen Lebensstile, Daseinsformen und Versorgungsmuster einüben, die dann gebraucht würden, wenn das derzeitige Wachstumsmodell so oder so kollabieren muss. Und die Gründe dafür, dass dieses Wachstumsmodell überhaupt nicht fortsetzbar ist, erstrecken sich keineswegs nur auf ökologische Grenzen, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde und die Ihnen hinlänglich bekannt sind. Ich werde gleich das Problem nochmal am Beispiel des Klimawandels beziehungsweise des Klimaschutzes, also positiv konnotiert, versuchen ins Bild zu setzen. Nein, es gibt auch substanzielle Wachstumsgrenzen, die oft verknüpft sind mit der Bezeichnung Peak Everything. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass jene Substanzen, ohne die eine moderne Konsum- und Industriegesellschaft überhaupt nicht darstellbar ist, etwa Rohöl, Flächen, Kupfer, Coltan, Wasser, Phosphor und so weiter, dass all diese Substanzen sich jetzt einem Förderhöchstmaximum nähern. Beim Öl ist das längst schon der Fall. Oft erklingt dann eine Gegenrede, die zum Inhalt hat, dass ja das sogenannte Fracking in den Vereinigten Staaten dazu führen würde, dass eben die Ölschwemme weiter anhalten kann und wir unseren vor allem ja erdölabhängigen Wohlstand überhaupt nicht unterbrechen, mindern oder sonst wie reduzieren müssen. Aber ich möchte Sie aus der Perspektive meiner Berufsgruppe, ich bin ja nun mal Produktionswirtschaftler, zart darauf hinweisen, dass Fracking in den Vereinigten Staaten eben auch ein Schauspiel ist, ein Budenzauber. Es ist letzten Endes nur eine Hoffnung, ein nicht erfüllbares Versprechen. Die Mineralölindustrie hat nach der letzten Weltwirtschaftskrise vor der Notwendigkeit gestanden, den Banken, den Kapitalgebern ein Narrativ darzubieten, aus dem sich ergibt, dass es weiterhin lohnenswert sein könnte, ihre Kapitalströme in die Mineralölindustrie zu lenken. Und dieser Narrativ heißt dann eben Fracking. Dieses Fracking ist dermaßen unergiebig aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, dass es eben auch kein Wunder ist, dass die Gesamtsumme aller Schulden, die in Amerika im Fracking-Bereich aufgetürmt wurden, eben durch die Unternehmungen, die der sogenannten Shale Industry angehören, also die am Fracking beteiligt sind, dass diese Gesamtsumme an Schulden sich inzwischen beläuft auf eine astronomische Summe von etwa 430 Milliarden Dollar. Und diese Schulden können überhaupt nicht mehr eingespielt werden. Dementsprechend gehen auch immer mehr Firmen pleite in den Vereinigten Staaten. Die Fracking-Technologie, und das ist ökonomische Realität in der Ressourcenplünderung, die lohnt sich genau gerade dann, wenn der Preis für den Stoff, um den es da geht, also Rohöl, wenn der Preis hinreichend hoch ist, sodass er die Kosten dieser viel kostenträchtigeren Technologie auch decken kann. Bislang ging man davon aus, dass ein Preis von mindestens 80 Dollar pro Barrel Rohöl erforderlich sei, um also betriebswirtschaftlich das Fracking irgendwie lohnend oder rentabel darzustellen. Nun ist aber der Preis bei unter 60 Dollar angelangt und sinkt weiterhin. Das heißt also, dass die Fracking-Technologie, die in der Tat zumindest kurzfristig so etwas wie eine kleine Ölschwemme beschert hat, sich damit selber den betriebswirtschaftlichen Ast absägen muss, auf dem sie sitzt. Und wenn aber nun dieser, ich habe das ja gerade schon so bezeichnet, Budenzauber zu Ende ist, weil die Fracking-Blase platzt, dann wird ein umso dynamischerer Anstieg des Preises für Rohöl zu verzeichnen sein. Das heißt, dass dann unser Wohlstandsmodell wirklich ganz entscheidend getroffen wird. Denn nichts von dem, was wir Wohlstand nennen, ist ohne Rohöl darstellbar. Dieses Märchen von den regenerativen Energien, die angeblich Rohöl ersetzen könnten, glaubt schon längst keiner mehr. Man kann Strom erzeugen mit Photovoltaik, mit Wind und vielleicht auch mit Bioenergie. Aber Autos, LKWs, Flugzeuge, Schiffe, ja, oder die Beheizung von Häusern oder die Energie, die in die Produktion unserer Konsumgüter einfließt oder auch die fossile Energie in der Landwirtschaft, dies alles ist nicht zu ersetzen durch regenerative Energie oder durch das, was in Deutschland eben auch einen Budenzauber darstellt und den Namen Energiewende trägt. Das heißt, wir haben ja eine Achillesferse, die gar nichts zu tun hat mit den ökologischen Grenzen des Wachstums, sondern die eine, wenn man so sagen will, eine Beschränkung substanzieller, mineralischer, buchstäblich mineralischer Art ist. Nun gibt es noch eine dritte Wachstumsgrenze, die man hernehmen kann, um eine erste These zu unterlegen. Und damit sind wir auch so ein bisschen beim Thema dieser Tagung. Ich behaupte, obwohl ich nicht vom Fach bin, sondern nur kleiner Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler bin, der sein Dasein an der Universität in Oldenburg fristet, dass es psychische Wachstumsgrenzen gibt. Davon war nie die Rede in den 70er Jahren. Na gut, Erich Fromm war der Einzige oder der Erste überhaupt, der tatsächlich versucht hat, diesen argumentativen Korpus nicht nur zu streifen, sondern tief in ihn einzudringen. Kann es sein, dass das Individuum, das sich ja im Zeitalter der Moderne befreien wollte, nicht nur von Obrigkeit, von Schicksalsabhängigkeit, sondern vor allem von eklatanter materieller und somit ökonomischer Knappheit, kann es sein, dass dieses Individuum, das das Kunststück schließlich vollbracht hat über Industrialisierung und globalisierte Arbeitsteilung, quasi diese Knappheit zu beseitigen, dass dieses Individuum sich in der Moderne zu Tode gesiegt hat und inzwischen wirklich am Überfluss erkrankt, sich nicht mehr bewegen kann inmitten dieser Optionsvielfalt, so reizüberflutet ist, dass man den derzeitigen Zustand moderner Gesellschaften charakterisieren könnte mit einem Begriff wie Konsumverstopfung? Kann das sein? Wenn dem nämlich so ist, dann würde ich sagen, dass hier ein Überforderungssyndrom Platz greift, das eine ganz, ganz neue Wachstumsgrenze in Szene setzt, mit der auch ich als Ökonom mich beschäftigen muss. Das werde ich heute tun, aber bevor ich das tue, möchte ich noch ein bisschen berichten über, wie ich das gerade schon andeutete, über ein Verantwortungsproblem, das wir haben. Warum tue ich das? Nun, die zweite These lautet, ohne eine Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung, ganz gleich, ob es dabei um Konsum, Mobilität, Digitalisierung oder sonstige industriegemachte Bequemlichkeit geht, ist eben keines der momentan diskutierten Menschheitsprobleme noch lösbar. Und die dritte These lautet, dass ein solches Reduktionsprogramm, und genau das verbirgt sich hinter der Konzeption der Postwachstumsökonomie, überhaupt nicht im Widerspruch stehen muss zu einem freien, zu einem erfüllten, zu einem sinnstiftenden, vielleicht sogar, wenn ich diesen Begriff hier beanspruchen darf, zu einem glücklichen Leben. Und was ich eben an dieser Stelle sagen möchte, ich habe mich ja gerade selber etwas unterbrochen, das musste ich tun, um diese Thesen jetzt in Erscheinung treten zu lassen. Worum es mir geht, ist also, dass ein erfülltes Leben, und das ist vielleicht eine viel wichtigere These, deswegen habe ich die auch gar nicht aufgeschrieben, möglicherweise darstellbar ist als eine Balance zwischen dem Imperativ individueller Freiheit als Errungenschaft der Moderne, aber eben auch einer Stärkung der Logik der Verantwortung. Die Verantwortung könnte sich erweisen, oder das Prinzip Verantwortung, auch wie Hans Jonas es Ende der 70er Jahre in die Diskussion nochmal eingebracht hat, unter Verweis auf Immanuel Kant, den er ja gerade kritisiert hat, der Gestalt, dass der kategorische Imperativ nicht hinreichend sein kann, um dem Prinzip Verantwortung in der Moderne, vor allem in der globalisierten und industrialisierten Moderne gerecht zu werden, der Gestalt, dass die Verantwortung die individuelle Freiheit einhegt. Da kann man wieder Bezug nehmen auf Immanuel Kant, der gerade gesagt hat, dass wenn Menschen über unbegrenzte Freiheit verfügen, haben sie nicht mehr die Ausrede zu sagen, was ich tue, interessiert mich nicht. Oder die Konsequenzen, die Rückkopplung meines Tuns, meines Vollzugs der individuellen Freiheit, gehen mich nichts an. Oder ich habe dieses und jenes getan, weil man mich gezwungen hat, weil der König oder weil der Bischof es mir nahelegte. Nein, das befreite Individuum hat diese Ausrede nicht mehr. Deswegen könnte man eigentlich schon an dieser Stelle den Einspruch erheben, wenn es heißt, also Nachhaltigkeit, Reduktion, Selbstbegrenzung steht ja in einem Konflikt zur individuellen Freiheit. Aufgeklärtes, sinnstiftendes Dasein, ein erfülltes Leben, ich sage es nochmal, bedeutet für mich individuelle Freiheit zu rahmen durch die Verantwortung. Verantwortung heißt, frei nach Buber, einem Gegenüber Antwort zu geben im Hinblick auf die, ich ergänze, ökologischen und sozialen Konsequenzen des Tuns im Rahmen individueller Freiheit. Erst da, wo Verantwortung und Freiheit sich berühren oder sich, wie ich das gerade schon sagte, in eine Balance bringen lassen, da könnte so etwas wie erfülltes, sinnstiftendes und vor allem dann eben auch ein in die Zukunft fortschreibbares Leben möglich werden. Das könnten Sie auch auffassen als eine andere Definition von nachhaltiger Entwicklung. Gut, ich möchte Sie jetzt vertraut machen mit dem Forschungsprogramm der Postwachstumsökonomik. Die Postwachstumsökonomik, die ich versuche, zunächst an der Universität in Oldenburg, so gut es eben geht und solange man mich noch lässt, zu etablieren. Ich kann darüber gar nicht lachen, weil ich vielleicht im Herbst die Uni verlassen muss, aber ich mache dann anderswo weiter, kein Problem. Also die Postwachstumsökonomik ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, der oft nachgesagt wird, sie habe heterodoxe Grundlagen, weil sie nicht nur den Theorievorrat der ökonomischen Theorie bemüht, sondern sich auch tatsächlich sich bereichert in ganz anderen theoretischen Zugängen und Teildisziplinen in der Psychologie, in der Thermodynamik, in der Kultursoziologie, in der Institutionenforschung, sogar in der Kunst. Tatsächlich, die Kunst als ein Medium der Kommunikation postwachstumstauglicher Daseinsformen und Strukturen ist aus meiner Sicht unerlässlich. Ich habe selber gerade in Oldenburg eine Kooperation begonnen mit dem Oldenburgischen Staatstheater und das Programm, das wir dort umsetzen, sowohl künstlerisch als auch in Form von Nachhaltigkeitsprojekten, trägt den Titel Post-Kollaps, gemeinsam weniger erreichen. Und wir haben im Rahmen dieser Kooperation haben wir ein Amt für materielle Abrüstung ins Leben gerufen. Da können Bürgerinnen und Bürger, das sind dann Schauspieler, die eine Amtsstube quasi bekleiden, können dann ihr Leid klagen im Hinblick auf Überfluss, von dem man sich befreien könnte. Das ist der eigene Überfluss, da kann man also auch was abgeben, wenn man will. Aber man kann auch Anträge stellen auf Abrüstung. Und da kam jetzt eine Dame, als die letzte Öffnungszeit dieses Amtes war. Ich habe den Dramaturgen des Theaters, der üblicherweise höchst selbst mit so einer 70er-Jahre-Krawatte da sitzt, den habe ich ablösen dürfen. Ich bin also sein Stellvertreter, also stellvertretender Leiter des Amtes für materielle Abrüstung. Da kam eine Dame und meinte im Flüsterton, ob es nicht möglich wäre, alle Parkhäuser Oldenburgs abzurüsten. Ich habe den Antrag dann ordnungsgemäß ausgefüllt, abgestempelt und ihr gesagt, wenn sie nachts ein Getöse hören würde, solle sie sich nicht wundern, das sei nicht Silvester, sondern der Vollzug dieses Antrags. Weil wir haben nämlich auch einen Sprengstoffexperten in diesem Amt, der dann also diese Abrüstung vorne. Also das wird alles theatralisch ein bisschen umgesetzt, aber nicht so frei improvisiert, wie die beiden Schauspieler das machen, sondern richtig ernst mit Formularen und so. Wir erwarten, dass in den nächsten 2 Monaten eine Abmahnung des Oberbürgermeisters kommt, weil der findet das nicht gut, dass eine Verwaltungsreform stattfindet und jetzt neue Ämter gegründet werden. Aber wir werden dieser Abmahnung nicht Folge leisten. Wir machen da also weiter. Gut, wo war ich stehen geblieben? Dieses Programm hier ist natürlich selbstverständlich auch ein Lehrprogramm. Das heißt, an der Universität finden inzwischen schon vorsichtig designte Veranstaltungen statt, weil viele junge Menschen keine Lust mehr haben, nur die Ökonomie des Wachstums kennenzulernen, ganz gleich, ob aus mikro- oder makroökonomischer Perspektive. Und die 3 wesentlichen Forschungsfragen oder Forschungsbereiche und eben dann, wie ich jetzt gerade schon sagte, Lehrbereiche, erstrecken sich einmal auf die Wachstumskritik. Aber hier nicht auf irgendwelche romantischen oder tiefen ökologischen Auslässe, sondern wirklich bezogen auf die Frage, gibt es streng wissenschaftlich betrachtet Kausalzusammenhänge empirischer und theoretischer Art, die uns verstehen lassen, warum weiteres wirtschaftliches Wachstum keine Option sein kann, um eine moderne Gesellschaft im 21. Jahrhundert sozial integer, politisch stabil und vor allem ökologisch verantwortbar zu gestalten. Ich kann jetzt nicht auf alle wachstumskritischen Diskurse eingehen. Hinter jedem dieser Kästchen jetzt in der linken Spalte verbergen sich ganze Galaxien an Literatur und auch an Debatten, die wirklich Jahrzehnte, manchmal auch schon 100 Jahre zurückliegen. Gut. Ich werde eben nur auf 2 Aspekte eingehen, auf die ökologischen und auf die psychischen Wachstumsgrenzen und kann dies auch nicht in epischer Breite tun, weil ich ja nur einen Vortrag hier habe. Dann zweitens geht es um die Frage nach den Wachstumszwängen. Was ist der Grund dafür, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen und auch alle Wirtschaftsexperten und Expertinnen, vor allem aber auch Wirtschaftspolitikerinnen und Politiker, immer wieder sagen, ohne jährliches Wachstum des Bruttoinlandsproduktes real mindestens um 1,5% gelingt es nicht, eine moderne Konsumgesellschaft zu stabilisieren. Und das stimmt. Das kann man nämlich auch nicht. Aber trotzdem, man muss dann analysieren, was die Gründe dafür sind, um dann quasi die, ich will nicht sagen Molekularstruktur dieses Wirkungsmechanismus, aber doch die Grundprinzipien zu kennen, die man umkehren muss. Man muss also eine Wirtschaft strukturell und kulturell vom Wachstumszwang befreien. Sonst kann man keine Wirtschaft ohne Wachstum einleiten oder eine Transformation anstimmen, die dieses Ziel hat. Ja? Ich werde heute aus Zeitgründen kaum auf diesen Aspekt eingehen können, vielleicht in der Diskussion, aber will hier an dieser Stelle darauf hinweisen, dass also nachfrageseitige Wachstumstreiber, das heißt kulturgeprägte Handlungsmuster, bei uns Nachfragern, einen mindestens so starken Wachstumsimpuls freisetzen, wie all das, was wir üblicherweise auf der Angebotsseite verorten. Die marxistischen Wachstumskritiker, die ja nicht müde werden, zu sagen, es ist die Konkurrenz, es ist der Profit, es ist die Marktwirtschaft und vor allem das Privateigentum und die sich daraus ergebende Macht der großen Konzerne und auch die Lobbys, die daraus sozusagen erwachsen und die Politik wiederum in den Schwitzkasten nehmen. Dies alles sei der Grund dafür, dass wir versklavt sind und uns in einer Wachstumsdiktatur befinden. Das ist nicht falsch, aber es ist genau die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass in einer Konsumgesellschaft, in der es für die Wünsche, die wir entwickeln könnten, keine Obergrenze gibt und wir uns auch dementsprechend verhalten, da können wir so viel verstaatlichen und so viel demokratisieren und so viel Revolution gegen den Kapitalismus anzetteln, wie wir wollen. Es nützt nichts. Es wird dann weiterhin ein Wachstumsimpuls da sein. Dann gibt es eben sozialistische SUVs. oder vergesellschaftete Flugreisen. Das nützt aber nichts. Der ökologische Impact ist derselbe. Und das, was ich gerade schon ganz kurz streifte, mit der Bezeichnung Konsumverstopfung, würde sich dann auch nicht verändern. Deswegen müssen wir immer zwei Seiten in Betracht ziehen, wenn es darum geht, Wachstumszwänge zu identifizieren, die man dann strukturell irgendwie tilgen oder beseitigen muss, damit dann die Bahn frei wird für das, was hier in der rechten Spalte aufscheint, nämlich die Verwirklichung eines Zustandes, der sich eben ohne wirtschaftliches Wachstum stabilisieren lässt. Und den bezeichne ich als Postwachstumsökonomie. Diese beiden Begriffe muss man also trennen. Die Postwachstumsökonomik ist also nichts anderes als eine Wissenschaft, die also Fragen eruiert im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit. Nicht nur inter- oder transdisziplinär, sondern sogar heterodox, während die Postwachstumsökonomie quasi Objektcharakter hat. Sie ist ein Ökonomieentwurf, man könnte sagen, bestehend aus einem Plural sich ergänzender, unterschiedlicher Versorgungssysteme, auf die ich dann heute noch zu sprechen kommen möchte. So, jetzt geht es aber erstmal um ökologische Wachstumsgrenzen und da ist der Klimaschutz beziehungsweise Klimawandel, wenn man Ersteres unterlässt, für mich also das dringendste Problem. Und interessanterweise ist es ja so, dass wir es geschafft haben, zumindest unter den zivilisierten Regierungen auf diesem Planeten einen Konsens herzustellen, der da lautet, dass das 2-Grad-Klimaschutzziel einzuhalten ist. Aus dem simplen Grund, dass nicht ein einziger ernstzunehmender Wissenschaftler, ganz gleich welcher Disziplin, in der Lage wäre zu beschreiben, wie wir auf diesem Planeten noch weiter leben könnten, wenn wir dieses Ziel verfehlen. 2-Grad-Klimaschutzziel heißt nichts anderes als alles Menschenmögliche zu tun, um die zusätzliche durch wirtschaftliche Aktivitäten, vor allem auch Mobilität, hervorgerufene Erderwärmung, die zu begrenzen auf eben zusätzliche 2 Grad im Durchschnitt, ausgehend von jenem Wert für die Durchschnittstemperatur des Planeten Erde, den wir etwa zu Beginn der Industrialisierung hier vorfanden. Wenn wir dieses Ziel wirklich ernst nehmen, dann stellt sich heraus, dass das sehr ehrgeizig ist, weil wir müssen dann davon ausgehen, dass es noch ein bestimmtes globales Budget gibt an CO2-Emissionen, genauer an CO2-Äquivalenten. Das beläuft sich, ich sage jetzt wirklich Pi mal Daumen, auf 750 Milliarden Tonnen bis 2050 und müssten eigentlich dieses Budget gerecht verteilen auf alle derzeit lebenden Menschen auf dem Planeten. Das sind eben 7 Milliarden etwa. Und dann käme ein Wert heraus, an dem man sich sehr schön orientieren kann und den man jetzt nicht auf Punkt und Komma genau irgendwie etwa umsetzen müsste. Das wäre viel zu drakonisch, aber dieser Wert beläuft sich auf etwa 2,7 Tonnen. Diese Zahlen stammen nicht nur vom IPCC, den Sie kennen, oder dem Global Carbon Project, sondern auch dem Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung, der im Auftrag der Bundesregierung sich gerade auch um das Thema Klimaschutz kümmert. Auch Frau Merkel selber hat sogar mal von dem Wert 2 Tonnen pro Kopf gesprochen vor einigen Jahren, als sie noch Umweltministerin war, und gesagt, das sei anzustreben. Nun ist es aber so, dass wir in Deutschland bei 11 Tonnen liegen und selbst dieser Wert, also das ist der durchschnittliche Wert, ne, pro Kopf, was also an CO2-Emissionen durch unseren Lebensstil hervorgerufen wird. Und selbst dieser Wert ist geschönt, weil allzu viele Emissionen, die durch unseren Lebensstil entstehen, natürlich ausgelagert sind. Fast alle Dinge hier in diesem Raum, die Sie erkennen, sind ja gar nicht in Deutschland produziert worden oder sind nur teilweise in Deutschland produziert worden. Die teuren, die schmutzigen, die Energie- und CO2-intensiven Bestandteile der Produktionsketten, an deren Ende die Artefakte unseres Wohlstandes baumeln, sind längst in Indien und China zu verorten. Nichtsdestotrotz gibt es eine umweltökonomische Gesamtrechnung, die sich bemüht, dies alles einzurechnen. Es gelingt aber nicht. Was ist denn der ökologische Rucksack oder der CO2-Rucksack dieses Mikrofons, das aus Südkorea kommt? Oder dieses Rechners, der aus Westchina kommt? Oder dieser Uhr, die aus Indien kommt, möglicherweise? Das kann man so einfach nicht rausrechnen. Wir wissen aber, dass eine Tendenz dahingehend gegeben ist, immer mehr CO2-Emissionen auszulagern. Und das betrifft nicht nur die Produkte, übrigens auch die Nahrungsmittel in immer stärkerem Maße. Das betrifft uns. Wo findet denn die nächste Klassenfahrt statt Ihrer Kinder? Und wie kommt man denn dahin? Nicht mehr mit dem Bus oder der Eisenbahn. Ja? Goslar, Harz, da habe ich Klassenfahrten hingemacht. Ich bin ja etwas älter. Heute muss es schon die, weiß ich nicht, Nordafrika oder Lateinamerika, Schüleraustausch in Nicaragua aus Gründen der Weltverbesserung, bringt 8 Tonnen CO2 hin und zurück. für den einen Flug. Okay, gut, dazu komme ich noch. Zunächst möchte ich diesen komischen Trichter hier, also es ist jetzt irgendwie kein Kaffeefilter irgendwie um 90 Grad gewendet oder so, diesen Trichter noch mal kurz erläutern. Das ist ein Modell der Konvergenz und Kontraktion. Dieser Trichter hier bringt eigentlich die Essenz aller Nachhaltigkeitsdiskussionen auf den Punkt, nämlich innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen globale Gerechtigkeit herzustellen. Das heißt so viel wie, jene, die über ihre Verhältnisse leben, müssten abrüsten, über eine Reduktionsleistung den Globalisierungs- oder Sie dürfen auch sagen, gerechtigkeitsfähigen Zielkorridor anzupeilen im Hinblick auf die Inanspruchnahme knapper ökologischer Ressourcen. Jene aber, die materiell unter ihren Verhältnissen leben, also ein karges Dasein fristen, vielleicht in Hunger und Armut leben und damit rein materiell entwürdigt sind, brauchen einen Zuwachs an CO2-Emissionen, die man ihnen zugesteht, damit sie wenigstens die materielle Grundversorgung haben, die nötig ist, um elementare, nicht in Diskussion zu stellende Grundbedürfnisse zu erfüllen. Gesundheit, Bildung, vor allem aber Nahrungssicherheit und auch eine moderne, hinreichende Infrastruktur. Man darf also nicht den Fehler machen, Wachstumskritik mit sozialpolitischem Zynismus zu verwechseln. Das darf nicht sein. Es wäre für mich eine Menschenrechtsverletzung, im Tschad oder an der Elfenbeinküste einen schallenden Vortrag zu halten über Suffizienz, Subsistenz, also die beiden wichtigen Ingredienzien der Postwachstumsökonomie. Das geht gar nicht. Selbstverständlich brauchen wir in bestimmten Regionen sicherlich noch einen Zuwachs an materiellen Möglichkeiten. Wenn wir vom Wohlergehen oder überhaupt von einem zukunftsfähigen Leben aus subjektiver Perspektive reden, gibt es, glaube ich, ein Minimum an materieller Versorgung, das nicht in Diskussion zu stellen ist. Deswegen eben Konvergenz und Kontraktion. Die Kontraktion betrifft jene, die über ihre Verhältnisse leben. Und die entscheidende Frage ist dann eben, was darf sich ein einzelnes Individuum überhaupt an materiellen Freiheiten herausnehmen im 21. Jahrhundert angesichts aller uns bekannt gewordener Knappheiten, ohne ökologisch und damit zugleich sozial über seine Verhältnisse zu leben? Warum lebt man über seine sozialen Verhältnisse, wenn man ökologisch über seine Verhältnisse lebt? Sind das nicht zwei verschiedene Kategorien? Es sind genau dann nicht zwei verschiedene Kategorien, wenn wir uns klar machen, dass es keinen materiellen Wohlstand auf diesem Planeten geben kann, der zum ökologischen Nulltarif zu haben ist. Und genau an der Stelle entbrennt Streit innerhalb nicht nur der Klimaschutz, sondern generell der Nachhaltigkeitsdiskussion. Es gibt tatsächlich also die dominante Strömung des grünen Wachstums, die letzten Endes als inhaltliche Essenz kolportiert, dass es diese Trennung geben könnte. Dass man also weiter seinen Wohlstand maximieren kann, ohne Angst haben zu müssen, anderen etwas Böses zu tun, weil sich dieser Wohlstand dematerialisieren oder krafttechnischen Fortschritts abkoppeln lässt von Umweltschäden und knappen Ressourcen. Dann genau lebe ich ja nicht auf Kosten anderer. Ich behaupte, das geht nicht. Und diejenigen, die mit mir gleichsam das behaupten, lassen sich dann eher der Strömung der wachstumskritischen Nachhaltigkeit oder eben der Postwachstumsökonomie zuordnen. Bislang haben alle Versuche über technischen Fortschritt unser Wohlstandsmodell eben zu entkoppeln von Umweltschäden, die haben praktisch keinen Effekt gehabt. Ich würde sogar umgekehrt sagen, in vielen Fällen haben diese Versuche regelrecht zu einer Verschlimmbesserung der ökologischen Situation geführt. Und auch wenn das nicht immer so auf Gegenliebe stößt, behaupte ich, dass die deutsche Energiewende das beste Beispiel dafür ist. Die CO2-Emissionen sinken einfach nicht in Deutschland. Und wenn, dann um homöopathische Dosen. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass es überhaupt nicht der technische Fortschritt, sondern ein warmer Winter gewesen ist, wie jetzt gerade, der letzten Endes rein statistisch, rechnerisch einen minimalen Rückgang der CO2-Emissionen beschert hat. Gleichzeitig erleben wir den Glanz einer Energiewende, die praktisch alles planiert an letzten verbliebenen Landschaften, die vorherigen Industrialisierungswellen noch getrotzt haben. Im Namen des Klimaschutzes werden jetzt Naturgüter in Ressourcen verwandelt. Eine regelrechte Goldgräberstimmung ist ausgebrochen. Wer hat noch ein Stück Land, das sich hochpreisig verhökern lässt, um da eine Windkraftanlage, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage oder vielleicht Energiemais hinzubauen bzw. zu pflanzen? Das ist das Motto der Energiewende. Wir zerstören alles und können nicht mal sagen, dass dies der Preis sei, dafür wenigstens die CO2-Emissionen zu senken. Was für ein Aberwitz. Kein Wunder also, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der sagt, ohne Reduktion können wir überhaupt nichts erreichen. Und das ist keine Absage an technischen Fortschritt. Das ist nicht mal eine Absage an die gerade von mir beispielhaft aufgezählten Technologien zur Nutzung regenerativer Energien. Ohne die geht es nicht. Aber die Dosis macht das Gift. Womit ich sagen will, ist, dass eben auch regenerative Energien niemals zum ökologischen Nulltarif zu haben sind und aus diesem Grund ebenfalls eine Begrenzung brauchen. Etwa der Gestalt, dass man endlich mal beschließt oder sich den Konsens zu eigen macht, dass diese Anlagen nicht in die Landschaft gehören. Sie gehören auf Dächer und auf stillgelegte Autobahnen, stillgelegte Flughäfen, Industriebrachen beispielsweise, wo sie keinen ökologischen Schaden anrichten können. Ne? Ist klar, wir brauchen moderne Energie. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt ein Minimum an materieller Versorgung. Ich möchte jetzt an dieser Stelle die These, dass ein solches grünes Wachstum in Deutschland vorwiegend verkörpert, etwa durch die Energiewende, so gar nicht existieren kann. Ich möchte diesen Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Positionen in der Nachhaltigkeitsdebatte, so wie sich das auch aus der Dogmenhistorie quasi herausschält, noch etwas zuspitzen. Die Logik der ökologischen Modernisierung, des Qualitativen, des Dematerialisierten, des Dekarbonisierten, des Nachhaltigen oder im grünen Wachstums, ist es, die Last der Reduktion zu delegieren an Produkte. Sparsam soll nicht der Mensch sein, sondern der Antrieb des Autos, die Heizungsanlage des Hauses, das Netzteil des Computers oder die Fließfertigungsanlage zur Produktion solcher Hemden. Wir delegieren quasi die Verantwortung und die sich daraus ergebende Notwendigkeit der Reduktion an Objekte. Und die beiden Leitprinzipien, die Ihnen hinlänglich bekannt sind, die man hier bequemt, sind die ökologische Effizienz und Konsistenz. Unter Effizienz versteht man, Apparaturen oder Technologien oder Produktdesigns so zu entwickeln, dass sie denselben Nutzen erzeugen, aber weniger an ökologisch relevantem Input brauchen. Also bauen Sie ein 3-Liter-Auto, dann ist das um den Faktor 2 effizienter als ein 6-Liter-Auto. Mit Häusern, mit allen anderen Objekten und materiellen Artefakten unseres Wohlstandes kann man dies auch tun. Das andere Prinzip, nämlich die ökologische Konsistenz, zielt nicht auf eine Reduktion der Quantitäten an benötigten Ressourcen und Inputs als Basis der Produktion und der Wohlstandsmehrung. Nein, hier geht es um eine andere Form, nämlich um eine qualitativ verbesserte Form des Metabolismus. Das heißt, wir wollen nur Energien dann verwenden innerhalb dieser Logik, die als Null-Emissionssysteme darstellbar sind. Das ist eben Wind, Sonne, Bioenergie, Geothermie und so weiter und so fort. Und außerdem wollen wir ein Prinzip des Wirtschaftens der Ökosphäre erlernen und übertragen auf das Design und die Möglichkeiten des Industrialismus, nämlich die Logik der geschlossenen Kreisläufe. Ja, dass alles, was wir produzieren, vollständig biologisch abbaubar ist oder nie zu Abfall wird, etwa dieser Computer, der dann möglicherweise nach Ende seiner physischen Nutzungsdauer so zerlegt werden kann in die Teile und Module und Ingredienzien, dass all dies nicht Abfall wird, sondern Nahrung darstellt für einen daran anschließenden neuerlichen Prozess der Produktion oder der Erzeugung von Konsumwohlstand. Regenerative Energien, geschlossene Kreisläufe, biologische Abbaubarkeit. Diese drei Dinge stecken also in der Konsistenz, das verbunden mit der Effizienz. Das ist die Klaviatur der ökologischen Modernisierung. Seit 40 Jahren. Einen dritten Trick gibt es nicht, außer Effizienz und Konsistenz. Und darum ranken sich die vielen Bemühungen, nicht von Ernst Ulrich von Weizsäcker, Michael Braungart und wie sie alle heißen, die uns diesen Budenzauber, diese Alchemie der Dematerialisierung nahebringen wollen. Weshalb das nicht funktioniert, das ist eine Frage, die man wirklich auf ein ganzes Semester ausbreiten kann. Es gibt so viele Logiken, so viele empirische Erfahrungen, die deutlich machen, dass ein systematisches Scheitern dieser Logik vorprogrammiert ist. Demgegenübergestellt bemühen sich wachstumskritische Ansätze einer ganz anderen, bemühen sich auf eine ganz andere Weise, die Zielebene zu konkretisieren. Hier sind es nicht die Objekte, die zu optimieren sind, um die Last der Reduktion von Menschen wegzunehmen, sondern hier sind es die Lebensstile selbst, die zum Objekt oder Ansatzpunkt der Transformation werden. Die Suffizienz und die Subsistenz. Also ein kultureller Wandel im Hinblick auf veränderte Handlungsmuster und als notwendige Voraussetzung dafür als veränderte Auffassung und Interpretation dessen, was das gute Leben ausmacht. Dies ist hier die Grundlage. Das heißt also, nicht Produkte können suffizient oder genügsam sein oder subsistent im Sinne von Selbstversorgung, sondern nur Menschen. Es lief auf einen Kategorienfehler hinaus, wenn man versuchen wollte, effiziente oder konsistente Menschen zu beschreiben. Kann ein Mensch ökologisch effizient sein? Nein. Er kann seine Ansprüche selbst begrenzen, wäre dann suffizient. Umgekehrt wird auch ein Kategorienfehler draus, wenn man sagt, es gibt suffiziente Häuser. Ein Haus ist doch kein Subjekt, das also Handlungsmuster vollführt oder Routinen ausführt, sondern ist eben ein Objekt. Gut, der technische Wandel also, der die Logik der Objektorientierung zementiert, ist meines Erachtens zum Scheitern verurteilt, während ein kultureller Wandel, der auf Subjektorientierung beruht, also einer Veränderung von Lebensstilen, der einzige Ausweg ist, so unbequem der auch sein mag. Dies möchte ich noch kurz begründen. Schauen wir uns jetzt mal die Logik des grünen Wachstums im Hinblick auf die Delegation der Verantwortung an Objekte an, sind also mitten im Fahrwasser der Objektorientierung und werfen dann einen Blick auf diese beiden Objekte, denen man, und das ist die Logik der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion, unterschiedliche Nachhaltigkeitsattribute zuweist. Dies da, der linken Seite, ist ein Opel Admiral. Ich bin selber als Kind in den 60er Jahren mal mitgefahren in so einem Auto. Das ist so eine Art vierrädriges Wohnzimmer. Total gemütlich, wirklich. Die meisten SUVs sind nicht so gemütlich wie so ein Auto. Nachteil dieses Autos, das so ein bisschen an die Ästhetik amerikanischer Straßenkreuzer erinnert, ist, dass wenn man das Gaspedal nur von Weitem kurz anschaut, dann verbraucht er schon 30 Liter auf 100 Kilometer dieser Wagen. Gut, so gesehen würde man jetzt sagen, aha, das da ist kein Klimaschutz, sondern das ist also wirklich eine Klimasünderin oder ein Klimasünder, die Person nämlich, die so ein Auto besitzt oder sogar fährt. Da, auf der rechten Seite, der eben Objekt gewordene Liebling aller sogenannten Lohas. Lohas, die Bewegung von Bewegung Lifestyle and of Health and Sustainability. Ich lerne das absichtlich nicht auswendig, weil ich es nämlich verachte. Ist ja egal. Dies hier ist ein Lupo, der nur 3 Liter schluckt. Ein Zehntel. Also ist das sozusagen der Hotspot des Klimaschutzes. Wer so ein Auto fährt, kann ja wohl nur Klimaschützer oder Klimaschützerin sein. Wenn sich aber herausstellt, dass der ältere Opa, dem dieser Wagen gehörte, da wo ich groß geworden bin und der den fuhr und vielleicht heute noch fährt, wenn er noch lebt, dass dieser Mensch diesen Wagen überhaupt nur 5-mal im Jahr benutzt, ansonsten ein Fahrrad und eine Bahncard hat, niemals ein Flugzeug besteigt, mit seiner 5-köpfigen Familie in einem 100 Quadratmeter Haus wohnt, und sich gleichzeitig herausstellt, dass die Fahrerin dieses Autos einmal im Monat nach London oder Paris fliegt, um an einem Projektworkshop teilzunehmen, 2-mal in die Karibik fliegt und mit Lebensgefährten ohne Kinder in einer 160 Quadratmeter Behausung lebt, dann stellt sich plötzlich heraus, dass das alles nicht stimmt, was wir gerade an Zuschreibungen glaubten vornehmen zu können. Der Grund dafür lässt sich kultursoziologisch rekonstruieren, nämlich der Gestalt, dass Produkte ein Doppelleben führen. Produkte sind nicht nur Instrumente, die Knappheiten beseitigen oder die einen objektiv messbaren Nutzen generieren, sie sind Träger von Botschaften. Alles, was wir tun, im sozialen, im öffentlichen, im wahrnehmbaren Raum, alles, was wir an Produkten zum Vorschein bringen, sagt etwas über uns aus. Produkte sind Symbolträger. Zunächst einmal, bevor ich das erläutere, der identitätsstiftende Charakter all der Konsumhandlung, auch Mobilitätshandlung oder all der Nutzung von digitalisierten Fortschritten, dies alles bildet eine Person aus und verortet die Person innerhalb einer impliziten sozialen Hierarchie. Sag mir, welches Auto du fährst und ich sage dir, wer du bist. Das war gestern. Heute kommt es darauf an, dass hier zum Beispiel ein angebissenes Obst zu sehen ist oder, dass man berichten kann, Geschichten erzählen kann. Ich war neulich an der Karibikküste zum Beispiel mit meinem Freund Josef Ackermann. Wir haben da Golf gespielt und Caipirinha getrunken, bis die Schwarte krachte. Diese Geschichten müssen Sie erzählen können. Wenn Sie das an Ihrem Arbeitsplatz nicht tun, sondern zugeben müssen, dass Sie bestenfalls eine Wanderung zum Feldberg machen konnten und das Urlaub nennen wollen, dann sind Sie möglicherweise deklassiert, weil Sie nicht kulturell anschlussfähig an jene Identitätsniveaus sind, die sich inzwischen in der für sie relevanten sozialen Struktur reproduziert, manifestiert und damit auch kultiviert haben. Und wie gesagt, das ist Ihnen bekannt. Worauf ich hinaus will aber ist, dass selbstverständlich auch ökologische Produkte, ökologische Handlungen, nicht? Zum Beispiel jede Woche auf dem Laufsteg des Ökosupermarktes in Erscheinung zu treten beispielsweise oder diese Zertifikate hochzuhalten von Atmosphäre oder so oder Textilien zu tragen, denen man schon aus 200 Meter Entfernung ansieht, dass es sich dabei um ökologische Textilien handeln muss. Dies alles oder auch das Pultdach des Passivhauses, ja, die glänzende PV-Anlage ja auf dem Satteldach, dies alles sind Mittel zur Erzeugung einer Identität, auch zur Erzeugung einer Pseudo-Identität. Denn wir können es auf diese Weise schaffen, eine symbolische Kompensation all der anderen ökologischen Baustellen vorzunehmen, die im selben Menschenleben eben auch zu Buche schlagen oder noch zu Buche schlagen werden oder mal zu Buche schlugen. Daran scheitert nicht etwa nur der Nachhaltigkeitsdiskurs, sondern er wird torpediert. Denn nach dieser Logik des Verrechnens, und das lernen wir als Kinder schon in der Schule, das Saldieren, das ist das Erste, was wir an logischen Dingen lernen, nach dem Schreiben. Schreiben ist ja nicht logisch. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich textuell zu artikulieren. Aber die Logik des Bilanzierens, des Plus und des Minus, das ist etwas, was die ganze verwissenschaftlichte moderne Konsumgesellschaft zusammenhält. Und dieses Prinzip zu übertragen auf die Ebene der Symbolik ist so naheliegend, dass es überhaupt keinen Grund gibt, diese Option nicht zu nutzen. Das führt dazu, dass je mehr ökologische Produkte wir haben, je mehr Windkraftanlagen wir in die Welt bringen, an denen ich Anteile kaufen kann, je mehr Elektromobile wir haben, umso mehr andere Dinge können wir machen, weil wir damit die Kompensationsmasse aufbauen, die das andere übertüncht oder sozusagen vermeintlich, nämlich symbolisch nur, neutralisiert, was da auch an Baustellen ist. Es ist gar kein Zufall, dass wir jedes Jahr, nicht nur in Deutschland, auch in anderen modernen Konsumdemokratien, neue Rekorde erleben in allen Sparten jener Produkte, denen man nachsagt, sie seien nachhaltig. In allen Sparten jener Technologien und Erzeugungsmuster, denen man nachsagt, sie seien nachhaltig. Und gleichzeitig steigt überall jedes Jahr der Pro-Kopf-Verbrauch an Ökosphäre, steigen die CO2-Emissionen. Das ist kein Paradox, das hängt zusammen. Das heißt, das grüne Wachstum scheitert nicht einfach, es zerstört buchstäblich auf einer psychischen und auf einer kultursoziologischen Ebene, wenn wir das mal so rekonstruieren, zerstört regelrecht jede Notwendigkeit, nachhaltig zu leben. Das heißt also, der Vielflieger ertränkt sein schlechtes Gewissen in Bionade. Das ist sozusagen die Logik dabei. Ja? Der SUV-Fahrer trägt also wirklich fair gehandelte und ökologisch produzierte T-Shirts. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Ich habe jetzt 2 Jahre lang immer nur fair gehandelten und ökologisch produzierten Latte Macchiato getrunken und habe auch kein Fleisch gegessen, habe vegetarisch gelebt. Da werde ich doch die Flugreise nach Indien dann nicht auch noch canceln müssen, nicht wahr? Gut, man kann dieses Problem so simpel lösen, dass es wirklich auch in der Grundschule schon zu vermitteln wäre. Nämlich, dass jeder Mensch auf diesem Planeten 2 Konten hat. Genauso wie es die Freiheit und die Verantwortung gibt. Geld. Freiheit. Dinge kaufen. Konsumieren. Konsumgegenstände als verlängerte Möglichkeit des Vollzugs individueller Freiheit herzunehmen. Das ist die Logik der Konsumgesellschaft. Aber das andere Konto wäre ein CO2-Konto. Nämlich am 1. Januar eines jeden Jahres davon auszugehen, ich habe 2,7 Tonnen CO2 und muss damit ein ganzes Jahr wirtschaften. Das wäre sozusagen ein Regulativ, um die Freiheit nicht überhand nehmen zu lassen. Und es ist kinderleicht, über einen CO2-Rechner im Internet oder auf Basis dieses sogenannten Pendos-CO2-Zählers zumindest grob geschätzt mal zu schauen, wo man steht. Bei 2,7 Tonnen oder 27 Tonnen. Und man ist schnell bei 27 Tonnen. Weil, wenn man hinreichend kompensiert, wenn man hinreichend viele Symbole in die Welt setzt, die einen ausweisen als Klimaschützer, als Gutmensch, als Weltretter und so, dann fallen vielleicht die anderen Hotspots oder die anderen Baustellen nicht so ins Gewicht. Und die wichtigste Baustelle ist diese hier. Ich habe hier eine kleine Animation für Sie. Da sehen Sie halt alle Flugreisen, die an einem Tag auf dem Planeten stattfinden. Warum zeige ich Ihnen das? Weil es keine andere Handlung gibt, durch die legal ein einzelnes Individuum einen so eklatanten Klimaschaden verursachen kann, wie dadurch, dass man ein Flugticket kauft. Eine einzige Flugreise nach New York bringt pro Person hin und zurück 4 Tonnen. Eine Flugreise nach Neuseeland pro Kopf, nur pro Kopf, ne? 14,5 Tonnen. So viel Bionade trinken, Müll trennen und PV-Anlagen aufs Dach setzen, können Sie nicht. Es ist unmöglich, das zu kompensieren. Ja? Und nirgends wird diese Globalisierung unserer Lebensstile irgendwie in Frage gestellt. Stattdessen widmet man sich den Wäldern und fragt, wo zwischen den Bäumen noch eine Windkraftanlage hinpasst und feiert das als Erfolg des Klimaschutzes. Sie können mit der deutschen Energiewende solche Probleme nicht lösen. Und das ist nur eines der verschiedenen Probleme. Diese Form der materiellen Entgrenzung knüpft ja ein Stück weit auch an die Logik überhaupt des entgrenzten Menschen an. Also das ist das Buch von Dr. Funk, das ich ja heute schon ansprach. Das ist also sozusagen die ökologische Seite. Und in der Tat, jungen Menschen wird heute ja schon eingeimpft, dass nur ein global entgrenztes Dasein ein modernes, ein tolerantes, ein weltoffenes Dasein ermöglichen würde. Glauben Sie mir, ich bin nicht dafür, Flugreisen zu verbieten. Darum geht es nicht. Es geht um eine Dosis, die wir praktisch beachten müssen. Mehr ist damit nicht gemeint. So, ich möchte jetzt an dieser Stelle den Bogen spannen zur Umsetzung einer Wirtschaft ohne Wachstum. Ich habe hier also einen spezifischen Zugang gewählt, um überhaupt erstmal einen Hintergrund zu erzeugen, der es plausibel erscheinen lässt, dass wir ohne Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung kein Menschheitsproblem, schon gar nicht das ökologische Problem, erst recht nicht das Klimaproblem lösen können. Zwei Tendenzen sind es, zwei Strategien, zwei Grundmuster, zwei, Sie können auch sagen, Entwicklungskorridore sind es, die wir beschreiten müssen. Auf der Nachfrageseite brauchen wir einen kulturellen Wandel hin zur Suffizienz, zur Genügsamkeit, zur Befreiung vom Überfluss, zur Entschleunigung, zur Übersichtlichkeit, Selbstbegrenzung. Ist das Verzicht? Lautet die Frage jetzt. Dazu werde ich gleich etwas sagen, und zwar aus rein ökonomischer Perspektive. Das Zweite, was geschehen muss, wäre eine reduktive Anpassung auf der Produktions-, Herstellungs-, also Angebotsseite unseres Daseins. Na, da merken Sie mal, wie schlicht gezimmert Ökonomen sind. Für die ist alles eine Angebots- und eine Nachfrageseite. Selbst beim Frühstück. Schrecklich ist das. Aber gut, das ist ja nicht Ihr Problem, sondern meines. Also Sie sehen mir nach, dass ich dieses Urgliederungsprinzip aller ökonomischen Theoriebildung hier nochmal nochmal vorführe. Ich fange mal an mit der Nachfrageseite. Ein anderes Buch, das empfehlenswert erscheint, das Erschöpfte Selbst. Alain Ehrenberg hat damit einen Diskurs fortgesetzt, der seine Ursprünge eigentlich schon im vorletzten Jahrhundert hat. Und ich habe das heute schon mal angesprochen. Es gibt offensichtlich das Phänomen der Überforderung inmitten zu viel gewordener Freiheit. Und diese Überforderung, das ist meine These, lässt sich zunächst einmal zurückführen auf moderne Fortschritte. Moderner Fortschritt kann einen Zenit überschreiten und kann zur Last werden. Das ist keine konservative Gegenrede gegen all die Tendenzen der Befreiung der Individuen von Adel, Klerus, ökonomischer Knappheit und so weiter, sondern weist darauf hin, dass es hier so etwas wie einen Zenit gibt, eine Balance gibt, ein menschliches Maß, wie Ernst Friedrich Schumacher es nannte. Und vor dem Hintergrund, dass also immer mehr eben auch psychische Pathologien zu einem Symptom dafür geworden sind, dass moderne Gesellschaften sich zu Tode gesiegt haben, kann man das Zeitalter der Moderne auch etwas anders, etwas negativer erklären. Aber ich möchte noch auf die Symptome eingehen. Alain Ehrenberg hat versucht, das Phänomen der Depression, das ja so zugenommen hat, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, zu deuten. Und zwar aus soziologischer Sicht. Ehrenberg ist Soziologe, kein Psychologe, kein Mediziner etwa. In Deutschland ist es so, dass alleine innerhalb eines Jahrzehnts, nämlich von 2000 bis 2010, die Anzahl der Antidepressiva verdoppelt wurde. Dann habe ich noch nichts gesagt über das Burnout-Syndrom, über die vielen Aufmerksamkeitsdefizitsphänomene an den Schulen oder das, was mein Kollege Manfred Spitzer unter digitaler Demenz versteht. Das heißt, wir haben verschiedene Symptome der Überforderung. Und vor diesem Hintergrund könnte man auf die Idee kommen, was ist denn hier los? Ja, man soll nicht so, technikkritisch sein, dann wehrt sie sich. Könnte man auf die Idee kommen, dass Wachstum des Wohlstandes in Verbindung mit Zeitknappheit und Überforderung einfach mal zu rekonstruieren. Dogmenhistorisch und das im Sinne eines Advocatus Diaboli. Der Aufbruch in die Moderne war ja im Prinzip hervorgegangen aus dem Imperativ, technische, politische und ökonomische Freiheitsgewinne zu maximieren, um eben das Drangsal der Knappheit, der mangelnden Hygiene, der Kindersterblichkeit, der schlechten medizinischen Versorgung, nicht auch das Drangsal der Bevormundung durch Adel und Klerus und so weiter, dies alles abzuwerfen. Und dies war immer verzahnt mit zunehmenden Output-Niveaus der Ökonomie. Da, wo sich dann sozusagen politische, ökonomische und technische Freiheiten bzw. Fortschritte verstärken und ergänzen konnten. Die Kleinstaaterei im vorletzten Jahrhundert musste überwunden werden, damit überhaupt ökonomischer Fortschritt Platz greifen konnte, nämlich raumentgrenzende, industriell spezialisierte Arbeitsteilung. Ja? Und die Technik war vonnöten, die Dampfmaschine beispielsweise oder auch die Nutzung fossiler Energieträger, um diese Freiheiten auch dann wirklich zu materialisieren. Deswegen sind technische, politische und ökonomische Freiheitsgewinne nicht trennbar. Aber im Resultat ist die soziale Emanzipation damit zu einem Projekt der materiellen, das heißt der ökonomischen Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum geworden. Gesellschaftlicher Reichtum, möglichst verfügbar gemacht für die Individuen, wurde damit gleichgesetzt mit materieller Freiheit. Dieser Kaufkraftanstieg, der damit vonstatten ging, hat ja nicht nur bedeutet, von vielen bereits bekannten Freiheiten mehr in Anspruch nehmen zu können. Mehr Mobilität, mehr Güter, mehr Technologien, die das Arbeitsleid quasi tilgen, indem menschliche Arbeitskraft ersetzt werden kann, ja, durch eben Energieumwandlung, durch Maschinen, nicht nur am Arbeitsplatz, auch im Privaten. Ja. Ein Geschirrspüler, eine Kaffeemaschine, nun, das sind auch Technologien, die uns, oder ein Staubsauger, die uns sozusagen menschliche Arbeit abnehmen. Aber da war noch was anderes, nämlich Optionenvielfalt. Freiheit wurde dann sozusagen nicht nur in der einen Richtung, sondern auch quer dazu in der Richtung sozusagen der horizontalen Verbreiterung der Möglichkeiten eben gesehen. Wenn Sie heute in einen Supermarkt gehen und wollen also Erdbeermarmelade kaufen, dann könnte es sein, dass Sie das Problem haben, zwischen 50 verschiedenen Erdbeermarmeladen und Konfitüren entscheiden zu müssen. Sie kennen ja den berühmten amerikanischen Konsumpsychologen Schwartz, der das Buch geschrieben hat, The Paradox of Choice. Der herausgefunden hat, dass Menschen teilweise inzwischen schon in den Vereinigten Staaten aus den Supermärkten flüchten, wo die Optionenvielfalt so immens geworden ist, dass die Menschen schlicht und ergreifend kollabieren vor der Notwendigkeit, sich zu entscheiden. Ja. Um es etwas unwissenschaftlich zu sagen, Sie kennen den Witz, wo das kleine Kind in der Kindertagesstätte zu der Erzieherin geht und sagt, Frau Müller, müssen wir heute wieder tun, was wir wollen. Das heißt also Freiheit. Freiheit kann zu Entscheidungsnöten führen. Die Entscheidungsnot, Not als Knappheit, ist genau die Antithese zu dem, was wir doch erreichen wollten durch immer mehr Freiheit, immer mehr Optionenvielfalt und Unbegrenztheit. Oder, ich darf den Begriff von Herrn Dr. Funk nochmal verwenden, Entgrenzung in jeder Hinsicht. Wenngleich ich hier jetzt nicht dieselbe Deutung vornehme, wie das Herr Funk in seinem hervorragenden Buch macht. Was daraus auch als Folgerung unabdingbar erschien, war, dass die Position, die soziale Position eines Menschen mehr und mehr untrennbar verbunden wurde mit dem Niveau des Vollzugs individueller Freiheit. Da bin ich wieder, nicht bei dem angebissenen Apfel oder dem SUV oder dem Armani-Anzug oder der Erzählung einer tollen Urlaubsreise und so weiter. Das heißt also, indem die Identität eines Menschen und somit auch die soziale und kulturelle Anschlussfähigkeit abhängig davon wurde, mitzuhalten mit all den anderen, die auch natürlich entsprechend einem Steigungsimperativ immer mehr materialisierte Freiheit und damit immer mehr soziale Emanzipation an den Tag legen konnten. Dadurch gerät man sozusagen unter einen gewissen Zwang. Das heißt also, man kauft Güter, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat, um Menschen zu imponieren, die man nicht mag, wie das oft gesagt wird. Das heißt, dies ist die sogenannte Positionalität des Konsums, die damit quasi wie eine Schablone die Handlungsmuster moderner Gesellschaften überzieht. Und an dieser Stelle gibt es eine Eskalation. Warum? Und jetzt setzt sozusagen ökonomische Theoriebildung ein. Wie lässt sich Konsum in seiner Wirkung auf einen Menschen eigentlich rekonstruieren? Das kann man psychologisch machen. Man kann es kultursoziologisch machen. Das habe ich ja gerade sogar geübt. Man kann es aber auch noch eine andere Weise machen, indem man nach den Ressourcen und den materiellen Grundbedingungen des Konsums fragt oder anders, genauer, nach den Wirkungen des Konsums. Zunächst einmal ist Geld eine Grundlage. Ohne Geld können Sie nicht konsumieren. Sie können nämlich nicht jene Objekte kaufen, die es braucht, um eben sozusagen Steigerungen ihrer Emotionen oder sozusagen ihrer Erlebnisgewinne herbeizuführen. Aber Geld ist nicht der entscheidende Engpassfaktor nach Erreichen eines bestimmten Wohlstandsniveaus, sondern Zeit. Weil es nicht möglich ist, ohne unwiederbringlich verloren gegangene Zeitressourcen, die man investieren muss, eine Konsumhandlung auszuführen. Wir sind, und das ist eine anthropologische Konstante, gebunden an die Physik unserer Sinnesorgane, unseres Körpers und sind gebunden an die Kapazität unserer mentalen Ressourcen. Das heißt, man kann nicht Rotwein oder Weizenbier oder etwas Schnaps in Lichtgeschwindigkeit trinken. Wenn das so wäre, gäbe es keinen Konflikt zwischen Zeitknappheit und Genuss. Man kann sich nicht wie bei Raumschiff Enterprise von der Bushaltestelle Schmitten-Arnoldshain-Forsthaus sozusagen in Sekundenschnelle nach Oldenburg beamen, sondern braucht blöderweise 6 Stunden. Man kann ein Buch, wenn man es nicht nur lesen, sondern verstehen will, eben nicht in 5 Minuten durchlesen, sondern braucht Zeit. Man kann nicht ins Kino gehen und dem Vorführer sagen, er möge den James Bond Film, der gerade aktuell ist, doppelt so schnell laufen lassen, um 1 Stunde Zeit zu sparen, die man dann investieren kann in Rotweinkonsum im Wirtshaus. Sie würden die Handlung des Filmes nicht verstehen. Wir sind nicht in der Lage, über eine gewisse Geschwindigkeit hinweg Dinge sinnlich aufzunehmen und überhaupt zu verarbeiten. Deswegen leiden wir unter Zeitknappheit. Der Tag hat 24 Stunden, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene. Was dann übrig bleibt, ist ein nicht vermehrbares Quantum an effektiver, an disponibler Konsumzeit. Und wenn wir diese Zeit auf immer mehr Optionen verteilen, wegen des Kaufkraftanstiegs, wegen der Multioptionalität, dann wird pro Aktivität nur noch so wenig Zeit übrig bleiben, dass man unter das Minimum der Zeit gerät, das mindestens dann also auch erforderlich ist, um überhaupt den Dingen noch etwas abzuringen an Effekten, an Wirkungen, die einen Stimulus in einem Individuum wiederum hervorrufen, ein Stimulus, der irgendwie assoziiert werden könnte mit gestiegenem Wohlergehen, mit Glück, mit Zufriedenheit, wenngleich das nicht die identischen Kategorien sind. Eine Gegenrede könnte lauten, aber man kann doch mit Technologie die Zeit überlisten. Menschliches Multitasking. Geht nicht. Die Neurobiologie weiß sehr gut zu begründen, dass ein Homo sapiens nicht in der Lage sein kann, mehr als 2 Dinge gleichzeitig zu vollführen. So, dies hier ist eine Zeitnutzenfunktion. Das ist ein bisschen Mathematik, aber ich glaube, das kann man noch gerade überschauen. Der Nutzen einer Konsumaktivität hängt von der Zeit ab, die Sie in der Lage sind, in diese Aktivität hineinzustecken. Konsum ist ein virtuoser Akt. Konsum ist Handwerk. Konsum verlangt Hingabe. Konsum verlangt die Zeit, die es braucht, um die Sinne zu stimulieren. Die Sinnesorgane des Menschen brauchen Zeit. Punkt. Das führt dazu, dass eine Beschränkung auf weniger Konsumgüter, für die man dann aber entsprechend die Zeit hat, die die Güter brauchen, um einen Stimulus hervorzurufen, dass so eine Beschränkung kein Verzicht sein kann, sondern dass diese Beschränkung ökonomische Rationalität ist. Sie dürfen hier sogar den Begriff der Effizienz verwenden. Eine effiziente Verwendung knapper Ressourcen setzt immer voraus, dass es, jetzt spreche ich mal ökonomisch, ein sogenanntes inneres Optimum gibt. Das innere Optimum heißt Selbstbegrenzung. Das heißt, es gibt ein Zenit, es gibt eine Menge an Konsumgütern mit der Eigenschaft, dass dann, wenn sie diese Höchstmenge überschreiten, der Nutzen, das Wohlbefinden abnimmt. Die zusätzlichen Konsumgüter werden zu Zeiträubern, weil schon der Kauf die Entscheidung für ein Konsumgut ja, kostet sie schon Zeit. Diese Zeit fehlt ihnen dort, wo sie die Zeit sinnvoll oder sinnstiftend anwenden könnten, um sich dem zu widmen, was längst schon vorhanden ist. Deswegen kann Konsum kontraproduktiv sein.
Da Sie anderen von der Zeit sprechen.
Ich wusste, dass das kommt.
Dass wir zum Schluss kommen.
Ja. Okay, ich kenne, okay.
Das, nicht jetzt.
Ich mache jetzt eine kleine Abkürzung, nachdem ich Ihnen jetzt nämlich versucht habe zu erklären, weshalb aus einer ökonomischen Logik heraus Selbstbegrenzung, Suffizienz, also eine Reduktion der Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung in Form von Konsum, Mobilität und sonstiger Industrie gemachter Bequemlichkeit, weshalb dies eben kein Verzicht, sondern Selbstschutz vor Reizüberflutung ist oder, noch ein Brikett draufgelegt, sogar die Grundvoraussetzung für das darstellt, was man Genuss nennen könnte, komme ich jetzt auf die Angebotsseite zu sprechen. Denn damit habe ich umschrieben, welche Logik es abbilden könnte, die Nachfrageseite zu transformieren. Und zwar reduktiv. Die reduktive Anpassung der Angebotsseite würde voraussetzen, drei unterschiedliche Versorgungssysteme in eine neue Balance zu bringen. Auf der einen Seite haben wir die globale, arbeitsteilige, hochtechnisierte und extrem kapitalabhängige Produktionsmaschinerie, von der wir abhängig geworden sind, weil Konsum ja bedeutet, eine Trennung zweier Sphären herzustellen. Die Sphäre des Verbrauchs wird strikt getrennt von der Sphäre der Entstehung der Güter. Der Konsument wird dadurch reich, dass er Dinge verbrauchen kann, die er selbst weder produzieren wollte noch konnte. Dies hat uns reich werden lassen, aber auch abhängig werden lassen. Wenn nämlich die dünnen Fäden dieser industriellen Fremdversorgung, an denen wir hängen wie Marionetten, plötzlich durchgeschnitten werden, so wie in Griechenland oder wie demnächst bei uns, wenn ein Barrel Rohöl nach Platzen der Frackingblase plötzlich $250 kostet, fallen wir ins Bodenlose. Die Menschen, die also von diesem System abhängig geworden sind, erkennt man daran, dass dann, wenn alle Supermärkte der Welt 4 Wochen geschlossen haben, dass sie dann zum Aussterben verdammt sind, weil sie nicht gelernt haben, anders als durch Geld ausgeben, irgendwelche Handlungen zu verrichten, mit denen sie in der Lage sind, basale Grundbedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Das zweite Versorgungssystem, das wir kennen, ist die Regionalökonomie, die darin besteht, auf kurzem Wege oder auf Basis kurzer Distanzen Bedarfe zu befriedigen. Das sind nicht nur jetzt Schäferkarren und Streuobstwiesen und kuschelige Demeterhöfe, das sind eben auch Reparaturbetriebe, das sind Servicedienstleister, das sind also vor allem Unternehmungen, die produktionslos dazu beitragen, Bedürfnisse zu befriedigen, Dinge zu verleihen, statt sie zu produzieren oder Dinge instand zu halten und zu reparieren. Wenn wir es schaffen, über eine moderne regionalökonomische Versorgung die Nutzungsdauer der Dinge, mit denen wir uns umgeben, im Durchschnitt zu verdoppeln, durch ganz moderne Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, würden wir mit der Hälfte der Produktion auskommen, bezogen zumindest auf jene Güterkategorien, auf die sich dieses Prinzip anwenden lässt. Damit aber können wir eine Drainage legen. Wir könnten dann einen Rückbau des Industriemodells abfedern. Das heißt, wir müssten nicht verarmen, wenn wir weniger Neuproduktion an modernen, innovativen Industriegütern haben. Und das dritte, auf der rechten Seite der Folie erkennbare Versorgungssystem, ist die reine Subsistenz, also die Selbstversorgung. Und ich will jetzt noch ganz kurz in ein paar Sätzen erklären, wie diese neue Balance zwischen diesen drei sich ergänzenden Systemen aussieht. Wenn wir das Industriesystem radikal um mindestens 50% zurückbauen, nicht am nächsten Montag, sondern im Laufe der nächsten 1 bis 1,5 Dekaden, würden wir über eine Stärkung der beiden anderen Systeme erreichen, dass wir diesen Rückbau, der wie gesagt stufenweise vorgenommen werden muss, dass wir den ertragen, ihn aushalten können, dass wir auf dieser Grundlage die durchaus nicht zu leugnenden Errungenschaften des modernen Zeitalters sehr wohl erhalten können. Ein Nebeneffekt, und der ist wichtig, um zu begründen, dass diese Möglichkeit besteht, der ist darin zu sehen, dass natürlich der Rückbau der konventionellen Ökonomie bedeutet, dass die 40-Stunden- Arbeitswoche nicht aufrechtzuerhalten ist. Würden wir nach einer 50-prozentigen Reduktion des Industriekorpus, die dann noch benötigte herkömmliche Erwerbsarbeit hinreichend gerecht verteilen, hätte jeder Mensch im Durchschnitt, das ist ein reiner Durchschnittswert, pro Woche 20 Stunden an Arbeitszeit, um weiterhin suffizient, nämlich zeitökonomisch effizient damit gleichzeitig, zu konsumieren. Nun werden aber 20 Stunden frei. Diese marktfreie Zeit ist eine Ressource. Und die kann man einspeisen in das dritte Versorgungssystem, nämlich in die Lokalökonomie, das heißt in die Ökonomie der Selbstversorgung. Letzte Folie, ich bin gleich fertig. Diese comicartige Figur hier, symbolisiert einen sogenannten Prosumenten, also sein Lebewesen. Sieht genauso aus wie Sie und ich, ein Homo sapiens. Im Jahre 2050 in einer Postwachstumsökonomie, die entweder schicksalhaft über die nächsten Finanz- und Energie- und Rohstoff- und Sinnkrisen über uns hereingebrochen ist, also by disaster, oder weil wir, noch haben wir ja die Wahl, proaktiv schon eingeübt haben, wie man leben müsste unter den Bedingungen einer Postwachstumsökonomie. Diese Person ist gut gebildet und arbeitet in einer immer noch vorhandenen, aber eben halbierten, modernen, arbeitsteiligen, kapital- und technikausgestatteten Ökonomie und nutzt nun aber die frei gewordenen 20 Stunden, weil das ja nur eine Halbtagsbeschäftigung zumindest im Durchschnitt ist, nutzt die, um ergänzend zu dem Industrieerwerb, dem Einkommen, das aus den 20 Stunden erwächst, ergänzend eben Selbstversorgungsleistung zu vollbringen. Und dazu braucht es drei Ressourcen. Erstens eigene Zeit, zweitens handwerkliche, künstlerische, manuelle Kompetenzen und drittens soziale Vernetzung. Ein Beispiel: Wenn ich als Prosument in Oldenburg 20 Stunden arbeite und mir kein Auto leisten konnte, dafür aber vielleicht eine Handkreissäge und eine Digitalkamera. Mein Nachbar hat genau dies nicht, aber dafür ein Auto. Könnte ich Zeit investieren, um ein Netzwerk aufzubauen, nicht nur mit dem Nachbarn, sondern mit anderen, sodass wir vielleicht in Gruppen von 5 oder 10 Prosumenten Dinge gemeinschaftlich nutzen. Wir kommen dann nicht nur mit weniger Geld und Arbeitszeit aus, ohne zu verarmen, sondern mit sehr viel weniger Ressourcen. Wenn sich also immer 5 Leute eine Waschmaschine oder eine Digitalkamera teilen, kann die Produktion dieser beiden Güterkategorien um 4/5 reduziert werden, ohne dass wir irgendwie arm werden. Diese Objekte können sogar viel innovativer sein, nämlich haltbarer, nämlich kompatibler mit Konzepten der Gemeinschaftsnutzung. Wir können Dinge selbst produzieren, in Gemeinschaftsgärten beispielsweise, oder durch Marke-Eigenbau, indem wir Dinge, die vermeintlich kaputt sind, demontieren und aus den noch funktionsfähigen Modulen etwas Neues schöpfen. Das sind Werte, die dann damit sozusagen entstehen. Dann können wir vor allem Dinge reparieren. Die Veränderung unseres Bildungssystems, die dringend ansteht, ist meines Erachtens eine ganz andere als die, die diskutiert wird. Wir müssen den Akademisierungswahn, auch das ist ja ein Bestseller von Ida Rümling, durchbrechen, indem wir an den in den Bildungs- oder in den Erziehungsfabriken endlich wieder das Handwerk Platz greifen lassen. Um es in einem Satz zu sagen, auch wenn der populistisch klingt. Wir müssen aufhören, Kinder in Konsumdeppen zu verwandeln, deren einzige handwerkliche Befähigung nur noch darin steht, einen Touchscreen zu bedienen, aber keine Schraube mehr in die Wand drehen zu können oder ein Brot backen zu können. Das wäre also wichtig, um die handwerklichen Kompetenzen zu stärken. Schließlich Gesundheit und Selbstwirksamkeit sind für mich Outputleistung einer sich teilweise selbstversorgenden Ökonomie. Körperlich beweglich zu bleiben, künstlerisch tätig zu sein, ganz gleich, ob durch Schauspiel, durch Musik oder durch andere Dinge, bedeutet auch jene Selbstwirksamkeit, Selbstregulation, einfach Erfolgserlebnisse zu generieren, die möglicherweise mehr Glück verheißen, als einsam zu konsumieren, egal wie das Einkommen ist. Und natürlich sind gerade Bewegung und bewusste Ernährung Dinge, die wir so gestalten können, dass wir auch die Gesundheitsindustrie ein Stück weit ersetzen können, ohne dass die durchschnittliche Gesundheit oder Gesundheitsversorgung dadurch sinkt. Also, ich fasse zusammen, in dieser Welt würde man im Prinzip ausbrechen aus der Diktatur normaler Konsumgesellschaften, indem man sich quasi nicht mehr der Abhängigkeit der Industrie hingibt. Ernst Friedrich Schumacher sprach vom Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion und das schon vor über 40 Jahren. Das wäre die Umsetzung. Das heißt, wir nutzen zwar noch einen Teil der modernen Industrie, ergänzen die aber durch ein zweites Standbein der Versorgung, indem wir im Prinzip über eigene Zeit, die wir investieren, handwerkliche Kompetenzen, die wir reaktivieren und die Synergie der Vernetzung eben die Industrieproduktion veredeln und verlängern, indem wir die Produkte eigenständig länger nutzen, instand halten, reparieren und genauso eigenständig mit anderen gemeinschaftlich nutzen und manchmal sogar dazu übergehen, Produkte selber herzustellen. In so einer Welt wären wir freier. Das wäre nicht nur ein Prinzip der Wahrnehmung von ökologischer Verantwortung. Nein, meine Eingangsthese, dass Verantwortung und Freiheit sich irgendwie verzahnen lassen müssen, diese These könnte hier ihren Vollzug finden, indem wir feststellen, dass diese Form der Reduktion ein Zugewinn an Selbstwirksamkeit, an Selbstermächtigung, an Autonomie und damit auch an Freiheit darstellt. Das heißt also, ökologische Verantwortung wahrzunehmen, ist gar kein Widerspruch zur Maximierung individueller Freiheit, sondern kann sich sogar in perfekter Zielharmonie damit befinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bleiben Sie einfach hier vorne stehen. Ja. Und setzen wir uns nicht, dass Sie sich verraten.